Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um Zahlen, Daten und Fakten rund um Immobilien. Bei mir ist der Leiter der Hamburger Niederlassung von Bulwin Geser. Bulwin Geser ist eines der größten unabhängigen Beratungs-, Analyse- und Bewertungsunternehmen für die Immobilienbranche. Und wie gesagt, bei mir zu Gast der Hamburger Chef Josef Frechen. Herr Frechen, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Iken. Auch vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen über verschiedene Aspekte des Hamburger Immobilienmarktes sprechen zu dürfen.
Ja,
vielen Dank.
Vor allen Dingen auch gespannt auf die Zahlen, die Sie mitgebracht haben. Aber bevor wir zu Zahlen, Daten, Fakten kommen, erstmal unsere fünf Fragen, die werden Sie kennen. Es geht los mit der Lieblingsstadt.
Das liegt aufgrund meiner Herkunft natürlich sehr nahe. Das ist die Stadt Aachen. Ich bin ganz in der Nähe aufgewachsen und
das hört man auch so ein bisschen, ja.
Ja, ich komme immer wieder gerne dorthin zurück und ich finde die Stadt immer wieder faszinierend aufgrund der Grenzlage. Und man kann da auch sehr schön immer beobachten, wie sich Städte verändern im Zeitablauf und auch welche Schwierigkeiten in solchen Städten immer wieder zutage zu treten, die man vielleicht in Großstädten wie Hamburg nicht so erlebt. Also ich finde es immer wieder schön, dorthin zurückzukommen und staunend durch die Stadt zu gehen.
Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg?
Mittlerweile Ottensen, weil ich ganz in der Nähe wohne.
Hier.
Und ich finde einfach diese Mischung von das Treffen der Menschen, die Vitalität auf den Straßen, die Vielfalt im Einzelhandel in gewisser Weise, also die Vollversorgungskompetenz sozusagen des Stadtteils, immer wieder faszinierend und auch das gute Miteinander dort der Menschen.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Das ist der Altonaer Balkon. Also ich finde es wirklich faszinierend, dort zu sitzen und dem Container treiben, zuzuschauen im Hafen. So dieses auf der einen Seite ruhige Reinschauen in den Hafen gewisserweise, aber auch wieder diese Vitalität und den Lärm, der halt eben dann von einem Industriehafen ausgeht.
Ihr Lieblingsgebäude?
Ja, weil meine Leidenschaft ja für den Einzelhandel tickt, ist es in der Innenstadt schon das Alsterhaus. Das fand ich vom ersten Tag an, als ich Hamburg als Jugendlicher aufgesucht hat, schon faszinierend, wie es so ganz präsent am Jungfernstieg ist. Und die Faszination hat mich letztlich auch nie losgelassen von diesem Warenhaus, auch wenn man daran auch ablesen kann, wie sich der Betriebstyp Warenhaus gewandelt hat und mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen er zu kämpfen hat.
Es war ja, finde ich, furchtbar verbaut. Also durch die Sanierung jetzt ist es wieder das schöne alte Kaufhaus. Aber ich weiß, so Anfang der Nullerjahre, der 90er Jahren war das wirklich von außen zwar ganz schön, aber auch nicht so schön wie heute und von innen eigentlich scheußlich.
Ja, aber ich weiß, wie ich in den 80er Jahren da reinkam und einfach diese Parfumabteilung so faszinierend fand, wenn man im Haupteingang reinkam. Die Ausleuchtung, also die Strahlkraft, die es einfach noch hatte. Und das ist in der Tat über die weiteren Jahrzehnte dann extrem verblasst. Und man hat den Eindruck, dass es jetzt wieder rausgekitzelt wurde.
Und unten im Keller World of Music, ne?
Das war so,
ja. Da musste man immer hingehen, wenn man in der Stadt war.
Wobei das natürlich auch schon so ein gewisser Spagat war. Auf der einen Seite dieses wuselige World of Music und auf der anderen Seite dann aber wieder dieser Premium-Anspruch, der dann schon im Erdgeschoss und in den Obergeschossen
mitging. Da war man das, glaube ich, auch ein bisschen getrennt. Da wollte man die Kunden aus dem Keller nicht unbedingt im Erdgeschoss haben. Ein Haus dürfen Sie abreißen. Welches trifft es?
Es ist vielleicht nicht gerne gehört, aber ich würde weite Teile der Messe abreißen.
Das ist meine Ansage.
Das ist nicht nur das Haus. In gewisser Weise denke ich, das liegt so hervorragend in der Stadt, dass es auch für Wohnbebauung, für mischgenutzte Quartiere ungemein interessant wäre. Ich würde gar nicht auf die Messe verzichten wollen. Ich würde mir nur überlegen, ob es dort der richtige Ort ist, wo sie heute ist. Und dann hätte ich durchaus den Mut, mal zu sagen, ja, warum soll so eine Messe nicht durchaus Richtung Grasbrook gehen?
Ist das ja immer wieder diskutiert worden, aber derzeit ist so ein bisschen aus der Landschaft verschwunden.
Ich denke, das Thema ist auch durch, weil der Grasbrook schon für andere Entwicklungen vorgesehen wird. Aber so ganz los lässt mich das nicht, weil auf der anderen Seite denke ich, das wäre eine USP für eine Messe selbst, direkt am Fluss, am Strom. Man könnte besondere Messen haben, es ist weiter innenstadtnah. Und auf der anderen Seite hat man aber in bester Innenstadtlage mit intakter Infrastruktur die Möglichkeit, sämtliche Lebensformen in einem Quartier, ehemalige Messe, würde ich es jetzt mal nennen, zu realisieren. Da würde ich schon mit der Abrissbirne durchfahren wollen.
Ja, von der Abrissbirne zum quasi Standort Hamburg, zum Immobilienstandort. Wir haben im Vorfeld gesagt, vielleicht teilen wir uns so ein bisschen auf, dass wir die drei Anlagen, die drei Assetklassen so ein bisschen uns einzeln anschauen, also Wohnen, Büro und Einzelhandel. Und natürlich die höchste Einschaltquote, vermute ich mal, hat für viele Menschen der Bereich Wohnen. Denn da haben wir ja nun wirklich in den letzten Monaten fast nur Hiobsbotschaften bekommen. Und da würde mich interessieren, weil Sie ja über sehr, sehr viele Daten verfügen, ob es irgendwo schon Silberstreif am Horizont gibt.
Leider nicht. Denn Hamburg ist da nicht anders wie andere Großstädte und Metropolen in Deutschland auch, dass wir weiterhin einen Rückgang der Planungsleistungen haben. Und was heute nicht geplant wird, wird natürlich in 3 Jahren oder 4 Jahren auch nicht fertiggestellt. Und es ist ja immer noch die Philosophie, wir bauen gegen die Wohnungsnot an. Und erst dann, wenn wir tatsächlich auch hinreichend viel neuen Wohnraum zur Verfügung stellen können, kann man auch eine Entlastung auf der Mietseite oder Eigentumspreiseseite feststellen. Und dem ist nicht so. Und von daher muss man leider in den Chor mit einstellen, Stimmen der Hiobsbotschaften und sagen, das Ende der Mietpreissteigerung ist leider nicht in Sicht, weil wir keine Entlastung durch Neubaumaßnahmen auf den Immobilienmarkt bekommen.
Also eigentlich haben wir ja fast eine doppelte Krise. Ne? Auf der einen Seite bauen wir zu wenig, um überhaupt, sage ich mal, den Bestand ausreichend zu vergrößern. Auf der anderen Seite wächst aber die Nachfrage weiterhin exorbitant, auch durch viel Zuwanderung. Das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss, dass wir ja uns auf höhere Mieten einstellen müssen.
Ja, und es ist ja auch so, das stellen wir ja auch verschiedentlich fest, wenn man sich die Wanderungsbewegungen anschaut. Gerade junge, dynamische Menschen und Gruppen kommen halt eben in die Metropolen, in die Großstädte, sei es zur Ausbildung oder auch für die ersten Jobs, die man unternimmt. Und entsprechend sind Städte wie Hamburg oder auch andere A-Städte und Metropolen ungemein attraktiv. Und zusätzlich haben wir halt eben noch aktuell die Zuwanderung vieler Menschen, ob jetzt aus der Ukraine oder auch sonstige Flüchtlingsbewegungen, die auch wieder stärker auf die Metropolen ausgerichtet sind, sodass schon aus Grund dieser Wanderungsbewegung keine Entlastung in den Großstädten festzustellen ist.
Sie sagten eben, das, was quasi jetzt angedacht wird, das dauert dann 3-4 Jahre, bis es fertig wird. Wenn ich das überschlage, wir haben heute 2024, die Planungs- und Baugenehmigungen gehen deutlich zurück. Das heißt, das böse Erwachen kommt dann erst in 3-4 Jahren, weil wir jetzt ja noch davon profitieren, was 2020, 2021 begann, oder?
Das ist richtig. Also wir beobachten ja auch diesen Projektentwicklermarkt durch unsere Developer-Studie. Und dort ist schon zu erkennen, dass wir, weil wir immer einen Planungshorizont haben, wo wir sagen, aus heutiger Sicht schauen wir 3-4 Jahre nach vorne, wann die Fertigstellungen sind und schauen auch zurück, was in den letzten 3 Jahren fertig geworden ist. Das heißt, wir überblicken heute einen Zeitraum von 2021 bis 2028 und es ist so, dass, was jetzt schon absehbar ist, wir drastisch abnehmende Bautätigkeiten haben und was hier in Hamburg erfreulicherweise stabilisierend wirkt, das ist die rege Bautätigkeit der großen Bestandshalter. Also allen vorweg die Saga, wo man feststellt, dass über die letzten Jahre der Anteil der sogenannten Trading Developers, also die wirklich bauen mit der Absicht, den Bestand zu verkaufen, dass dieser Anteil deutlich rückläufig ist. Und dieser Anteil hängt natürlich auch maßgeblich an Finanzierungskonditionen.
Hilft da die Zinssenkung, die wir kürzlich gesehen haben, wird die den Markt wieder so ein bisschen anwerfen?
Die wird dem Markt, sagen wir mal, mehr Zuversicht geben. Und wenn man natürlich mehr Zutrauen hat, kommt von der Seite des Zinses natürlich eine Entlastung. Aber das ist jetzt noch nicht der Beschleuniger, dass man sagt, es wird jetzt wieder mehr gebaut. Weil auf der einen Seite ist natürlich der Zins auf der einen Seite für den Projektentwickler der Treibstoff, dass er auch wirklich in Finanzierungskonditionen reinkommt, die einen Bau ermöglichen. Andererseits muss man natürlich auch sehen, die Baukosten selbst haben ja auch noch eine gewisse Dynamik und der potenzielle Käufer, wir Endkunden in gewisser Weise, Konsumenten sind ja diejenigen, die sich auch wieder finanzieren müssen. Wenn also von der Seite eine gewisse Entlastung kommt, ist das gut, aber ein Riesenthema bleibt der Preis selbst.
Baukosten ist ein gutes Stichwort. Ich habe da Zahlen kürzlich gehört von Dietmar Wahlberg, der sagte, Gestehungskosten pro Quadratmeter Neubau 2010 rund 2500 Euro in Großstädten, heute 5200 Euro. Ich meine, bei diesen Kosten, da fliegen ja schon, sage ich mal, 3/4 der Deutschen aus dem Markt derer raus, die sich Wohneigentum dann leisten können.
Das ist richtig und es wird auch nicht anders werden. Denn schon das ganze Thema, was mir auch von der Bauträgerseite zugetragen wurde, ist, dass durch technische Anforderungen mittlerweile ans Gebäude die Komplexität der Technik, die verbaut wird, schon auch für sich gesehen ein Baukostentreiber ist, unabhängig davon, was wir möglicherweise noch künftig auch an CO2-Abgaben und ähnliche Themen haben, die ja auch den Bau mit verteuern werden. Das heißt also Entspannung auf der Bauseite, wenn wir nur dadurch kriegen, dass wir sagen, es wird nicht auf der einen Seite weiter so eine Preisdynamik sein bei einzelnen Baumaterialien. Und auf der anderen Seite, dass wir möglicherweise in der Lage sind, durch weitere Standardisierung, Technisierungen, durch gewisse Intelligenz im Bau, vielleicht dort auch durch Verkürzung gewisser Planungsprozesse. Gebäudetyp E ist ja gegenwärtig stark in der Diskussion.
Also quasi ein ganz einfaches, ja, entschlacktes Modell, wo man genau auf dünnere Decken, auf weniger Schallschutz, ohne Keller, einfach so
das klingt
reduziertes
aber
Bau. Volumen.
Wo Sie das so sagen, klingt das so wie, verabschieden wir mal uns von den hohen Standards. Wir fallen nicht hinter übliche DIN-Normen zurück. Es sind keine schlechten Gebäude. Wir müssen nur aufpassen, dass wir halt eben den Gebäudetyp E jetzt nicht irgendwo als zweite Klasse Bau deklassieren würden. Der ist weiterhin ein sehr guter Bau, nur ist in der Vergangenheit halt eben immer die obere Anforderung sozusagen in Qualitäten überschritten worden. Um halt eben dem Kunden auch zu signalisieren, wir bauen hervorragende Qualität. Und bevor es Klagen gibt über Trittschall, legt man halt eben ein paar Zentimeter oder Millimeter mehr über die Armierung. Und das ist aber in der Summe dann letztlich doch ein Kostensteigerer.
Also deswegen letztlich ist es eine vernünftige Entwicklung bei der Idee des Typ E, dass man wieder so ein bisschen abspeckt,
ja,
abrüstet.
Lass uns mal wieder normal werden, so ungefähr. Und ich denke, das sind auch richtige Ansätze, vieles mal zu entschlacken. Und da ist ja auch hier unsere Bausenatorin sehr weit vorne, die aus dem Bau kommt, Frau Pein, und kann das auch beurteilen und trägt das auch in die entsprechende Bundespolitik mit rein. Ich denke, das sind gute Initiativen. Und da ist auch sehr viel Hoffnung mit verbunden, dass wir so eine Dämpfung in den Baukosten hinbekommen, um halt eben darüber auch wieder eine gewisse Dynamik in den Wohnungsmarkt reinzubekommen. Aber das geht leider nicht, das wissen wir mittlerweile in Deutschland nicht von heute auf morgen.
Und ist es eigentlich so, dass wir in Deutschland besonders betroffen sind? Weil früher hat man immer irgendwie mit Abscheu und Entsetzen auf London und andere Großstädte geschaut, die exorbitante Preise hatten. Inzwischen muss man sagen, ist Deutschland da auch ziemlich weit vorne, oder?
Aber wir sind nicht anders als die anderen Metropolen. Also es ist, jetzt überblicke ich nicht so genau die Entwicklung in den europäischen Nachbarstaaten. Aber was mir die Kollegen aus dem Wohnungssegment in unserem Haus mitteilen, ist, dass wir nicht alleine damit sind und in der Vergangenheit Deutschland immer noch günstiges Wohnen ermöglicht hat.
Lange Zeit, genau.
Und wenn man sich natürlich heute mal die Metropole Berlin anschaut mit Metropole London und Paris, ist dem immer noch so. Es ist nur für deutsche Verhältnisse eine ungemein hohe Preisdynamik, gerade auch in einem Markt wie Berlin, der ja auch ein ganz anderes Einkommensniveau hat als halt eben die anderen europäischen Metropolen. So gesehen ist das hier in Deutschland immer noch relativ gesehen günstig. Aber da, wo wir sehr hohe Einkommensniveaus haben, wie zum Beispiel München, sind wir eher auf internationalem Niveau. Und man sieht schon, dass das Mietniveau natürlich eine gewisse Korrelation auch mit den Einkommensniveaus hat, die man in den jeweiligen Städten erzielen kann.
Wir kommen ja auch aus Zeiten, das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie erzählen, um es zu verstehen, die halt auch ganz anders und untypisch waren. Ich erinnere mich, vor 25 Jahren, als ich nach Berlin zog und ich mir einige Wohnungen anguckte, dass am Tag drauf regelmäßig die potenziellen Vermieter anriefen und sagten, sie können die Wohnung haben. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ich konnte also wirklich mir aus 6, 7 Wohnungen in guter Lage die beste aussuchen. Das waren damals die Verhältnisse in Berlin. Und dass da natürlich, weil sich der Markt komplett gedreht hat, auch inzwischen irgendwie die Wut wächst, ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Ja, wir haben ja alle unsere Erfahrungen gemacht. Und zum einen weiß man ja im Blick zurück, naja, damals war alles besser so ungefähr.
Aber der Wohnungsmarkt war auf jeden Fall einfach.
Aber bei den Mieten ist es definitiv so, dass gerade bei einer Stadt wie Berlin es einfach war, München war auch vor 25 Jahren schon angespannt. Es war in gewisser Weise ein Sonderfall jetzt bei Berlin und man kann das dann noch nachvollziehen bei der Berliner Bevölkerung, die dann innerhalb kürzester Zeit förmlich überrannt wurde und Mietpreisverdopplungen erlebt hat. In sanierten gründerzeitlichen Vierteln sind die Preise weggaloppiert. Der Bau kam auch anfangs nicht so hinterher. Man hat erst vergleichsweise spät mit Neubauten reagiert. Das ist hier in Hamburg anders gelaufen. Der Vorteil von Hamburg ist in gewisser Weise, dass der Markt hier seltenst zu Übertreibungen geneigt hat. Also in gewisser Weise vielleicht ein bisschen langweilig, aber solide. Und das merkt man auch jetzt, dass schon mit einer gewissen Voraussicht frühzeitig der Bündnis für Wohnen zustande gekommen ist, wodurch dann halt eben auch rechtzeitig auch Bautätigkeiten vonstatten gegangen sind, die schon auch gewisse Entlastungen auf der Mieterseite gebracht haben.
Kommen wir mal vom Wohnen zum Büromarkt. Das ist ja auch ein Bereich, den Sie intensiv covern und natürlich für die Innenstädte und für die Städte insgesamt sehr, sehr wichtig ist. Der hat sich ja auch, muss man sagen, spätestens durch Corona komplett gedreht. Gibt es denn da irgendwie für Sie Anzeichen, dass Hamburg sich der Büromarkt entspannt oder ist auch da die Krise noch irgendwie in den kommenden Jahren?
Gut, die Frage ist jetzt, inwiefern wir gerade Spannung und Entspannung schon mal verstehen. Es ist halt eben so im Bürosegment, dass wir jetzt den Übergang ja erkennen hin zu diesem mehr Homeoffice, rein von der Verhaltensseite her. Das wurde aber bisher in den Mietverträgen ja noch gar nicht so wiedergegeben, weil ja im Regelfall die 5-Jahres-Mietverträge gelten und die Anpassung halt eben verstärkt seit dem Jahr 2020 mit Corona ja eingesetzt hat.
Das heißt, die Preise fallen bald erst.
Ja, das kommt jetzt langsam erst in den Markt an, weil doch die ein oder anderen Unternehmen jetzt mal anfangen zu überlegen, wie kann ich denn ein neues Bürokonzept umsetzen. Wir können das gegenwärtig noch gar nicht so genau absehen, wie viel Flächenverlust da ist. Es war zwar in der letzten Woche ja von der IFO schon mal die Daten kommuniziert worden, wie auch in Abhängigkeit gewisser Branchen deutliche Rückgänge sind. Die Beraterbranche IT mit 50%, die dann eher im Remote arbeiten, aber andere Branchen, die mehr präsent sind. Und man erkennt aber auch Tendenzen, wie zum Beispiel wurde mir schon von Hamburger Banken zugetragen, dass aus den anfänglichen 2 Tagen auf eine 5-Tage-Woche die Homeoffice-Möglichkeit schon auf 1 Tag reduziert wurde. Andere Unternehmen sind hingegangen und haben diese Tage sogar festgelegt, sodass ich darüber ja keine sozusagen Entlastung von der Bürofläche bekomme. Das heißt also letztlich, dass wir noch davon ausgehen, dass es nicht so extrem kommt, wie es vielleicht gegenwärtig diskutiert wird. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich ein Rückgang in der Flächennachfrage stattfinden.
Wie ist denn der Leerstand eigentlich? Ich habe gesehen, Frankfurt liegt schon deutschlandweit vorn mit 9,6%. In den anderen Städten ist es noch ein bisschen weniger. In Stuttgart irgendwie 5,7, Berlin 5,1. Wo liegt Hamburg da?
Die Leerstandsquote in Hamburg liegt so knapp über 4%. Und wenn wir mal das Gros der A-Städte nehmen, zu denen ja Frankfurt, München, Köln zählen oder Stuttgart, da haben wir Leerstandsquoten in der Summe aller A-Städte ohne Hamburg bei über 6%.
Das heißt, Hamburg ist noch auf einer Insel der Seligen.
Hamburg liegt da ungemein moderat. Und die A-Städte sind natürlich allen voran, auch Frankfurt, die natürlich den Leerstand hochzieht, die aufgrund der anderen Internationalität und des Bankenspektrums uns schon immer auch mit einem deutlich höheren Büro-Leerstand fährt, eher bei 8-9% liegt und dadurch natürlich alle anderen Städte hochziehen. Aber Hamburg gehört trotz alledem zu den Städten, die eher mit einem geringen Leerstandsniveau unterwegs sind.
Wobei das ja sich auch unterscheidet. Es gibt halt so B-Lagen, glaube ich. Jetzt sage ich zum Beispiel im Hammerbrook, wo in den 70er, 80er Jahren viele Büroflächen geschaffen wurden. Die werden sich schwerer tun als neue Büroflächen in der City, oder?
Das ist so. Also die Mikrostandortqualität wird viel bedeutender werden. Und das heißt auch, dass wir eine stärkere Zweiteilung erleben. Wir hatten ja schon immer eine gewisse Mehrteiligkeit im Büroimmobilienmarkt. Aber jetzt gehen wir und auch andere davon aus, dass die zentrale Lage, die vitale Lage, deutlich stärker nachgefragt ist. Denn wenn wir als Arbeitnehmer häufiger im Homeoffice arbeiten, will ich eine gänzlich andere Standortsituation am Arbeitsplatz erleben, als ich zu Hause habe.
Das soll deswegen schön und attraktiv sein.
Genau, und deswegen gerne auch in die Mitte rein. Und dann spielt natürlich auch das Thema der verkehrlichen Erreichbarkeit eine ganz große Rolle. Und das bedeutet aus unserer Sicht, dass gerade die Standorte, die auch eine sehr gute Erreichbarkeit haben, primär mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder durchaus auch mit dem Fahrrad, dass diese Standorte deutlich stärker nachgefragt werden und Büroimmobilien, die diese Standortqualitäten mitbringen, deutlich sicherer sind. Und es kann auch durchaus sein, dass wir jetzt nach wie vor auch im Neubau starke Nachfrage haben, weil wir haben noch eine Thematik, die ja dazukommt. Das ist das Thema ESG, dass also auch viele Mieter mehr und mehr darauf achten, wie zahlt denn dieser Standort, wie zahlt unser Bürostandort und unser Büroobjekt auf ESG-Kriterien ein? Welche ökologische Verantwortung haben wir sozial und auch in Governance-Gesichtspunkten, wie halt eben mit diesem Standort unserem eigenen Anspruch gerecht werden. Das bedeutet halt eben, dass in gewisser Weise Neubauten auch gut bei entsprechendem Standort absorbiert werden. Das bedeutet hier in Hamburg die zentrale Lage, durchaus auch Hafen-City-Lage, wobei man gegenwärtig auch feststellt, dadurch, dass der Elbtower,
auf den wäre ich jetzt gekommen, schön, dass Ihnen
natürlich erwähnen, noch nicht realisiert ist, sich auch wahrscheinlich die ein oder anderen Entwicklungen, die stärker Richtung östliche Hafen-City laufen, jetzt schwerer tun, weil so eine Landmark-Architektur wie der Elbtower natürlich auch nochmal eine gewisse Power für den gesamten Standort der östlichen Hafen-City entwickelt. Und so sind ja jetzt auch schon bei den ein oder anderen Projektentwickler, die im östlichen Teil der Hafen-City entwickeln wollten, doch der ein oder andere Mietvertrag nochmal zurückgenommen worden. Und somit ist eine Bremse reingeschlagen sozusagen in die weitere Entwicklung. Und das kann man schon auch erkennen, dass das absehbare Projektentwicklervolumen im Bereich Büro hier in Hamburg auch stärker zurückgegangen ist, weil gerade die Trader-Developer deutlich vorsichtiger geworden sind. Und auch hier sieht man, dass wenn Entwicklung getragen wird, die sehr stark aus den Eigentümerentwicklungen herauslaufen, dass dadurch halt eben eine gewisse Stabilität in dem Markt noch reinkommt.
Aber braucht denn Hamburg den Elbtower, der Büromarkt?
Ich persönlich kann das schwer beurteilen, ob wir den unbedingt nötig gehabt hätten. Ich sag mal so, wenn ich jetzt aus einer rein Hamburger emotionalen Argumentation herauskomme, denke ich, hätten wir es nicht zwingend benötigt. Denn auch so hätten wir wahrscheinlich die östliche Hafen-City, auch Rothenburgsort Richtung Billehoch, sukzessive weiterentwickeln können, ohne dass wir zwingend diese prägnante Landmark-Architektur bekommen haben. Die Hafen-City als solches hat meines Erachtens nach schon auch eine gewisse Strahlkraft entwickelt, die auch so einen Elbtower hätte verzichtbar machen können.
Aber jetzt, wo er schon mal halb da ist,
sollte auch bitte zu Ende gebaut werden, weil in der Form, wie er jetzt da steht, oder in abgekürzter Form, er nicht die Strahlkraft entfalten kann. Wenn man mal die Modelle dazu gesehen hat, wie sich der Elbtower dann fertig präsentiert, nicht nur als Rendering, sondern tatsächlich mal als 3D-Modell. Es ist schon eine imposante Architektur. Sie hat schon eine Faszination. Wir können länger darüber jetzt diskutieren, ist es der rechte Ort? Und ist es wirklich richtig, dass er auch in Hamburg in der Form entsteht? Aber rein als Immobilie ist es schon faszinierend.
Eine der Ideen, die immer wieder präsentiert wird, heißt ja, Bürostandorte in Wohnstandorte umwandeln. Das klingt jetzt erstmal immer super attraktiv, aber wenn man sich ein bisschen näher mit dem Thema auseinandersetzt, weiß man, so einfach ist das nicht. Jetzt alleine unter Asset-Gesichtspunkten, ein Büro ist ja viel lukrativer als eine Wohnung, oder? Gibt es einen Anreiz, eigentlich Büroflächen in Wohnflächen umzuwandeln?
Der Anreiz kann daher kommen, dass sie zum einen keine Nutzungsalternative finden würden für ihr Gebäude. Die andere ist die, dass sie mit dem Bestand auch als Gesellschaft, wir als Gesellschaft generell, umgehen müssen. Es ist gebundene graue Energie. Und letztlich tut es weh, wenn solche gebauten Objekte leer stehen und keine Nutzung aufnehmen. Also vor dem Hintergrund ist es schon geboten, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Unter monetären Gesichtspunkten sagen ja auch die Entwickler, die schon mal einen solchen Wandel vollzogen haben und durchgeführt haben, dass es monetär nicht attraktiv ist, sondern letztlich mit selben Kosten verbunden ist wie auch im Neubau. Die Argumentation kann ich in erster Linie nur aus der gebundenen grauen Energie nehmen.
Also quasi aus ökologischen Gründen, weil man genau sagt, das jetzt wieder abzureißen, neu zu bauen, würde so viel CO2 verursachen, dass wir besser umbauen, ja, um da eine bessere CO2-Bilanz zu bekommen.
Und ansonsten ist es ja auch richtig zu sagen, da wo es sehr gute Standorte gibt, wo die Nachbarschaftsbebauung entsprechend passend ist, da kann man einen solchen Wandel durchführen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sinnvoll ist, solche Umwandlungen in gewachsenen klassischen Büro-Standorten,
Büroquartieren zu machen. Keiner wohnen wahrscheinlich.
Genau. Ja. Aber wenn ich jetzt so etwas in Büro, bei Altbüros mache, die ich in Barmbek habe, in Winterhude, in Eimsbüttel und so weiter, wo ich schon ein intaktes Wohnumfeld habe, da kann es durchaus ratsam sein, sich genau mit solchen Umnutzungen auseinanderzusetzen. Da müssen wir aber auch uns immer wieder mit Gedanken auseinandersetzen, was ist mit durchaus Aufstockung, um auch eine bessere Wirtschaftlichkeit in den Gebäuden mit reinzubekommen. Muss man auch immer wieder überlegen, schaffe ich es, gute Gebäude, Grundrisse, Wohnungsgrundrisse in die Gebäude mit reinzubekommen. Deswegen bieten sich da auch nicht alle Grundrisse von vornherein an, um diese Gebäude zu wandeln. Also die Macher, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, sagen, es sieht im ersten Moment mehr aus, was am Potenzial im Markt ist, was aber, wenn man es genau unter architektonischen und Ingenieursgesichtspunkten mal analysiert, dass es letztlich doch weniger wird. Ich hatte mal eine Zahl gehört, dass ungefähr 20% maximal der Bürobestandsobjekte tatsächlich gewandelt werden können, wo immer die Zahlen auch herkommen. Aber das zeigt, es ist nicht so viel, wie wir vielleicht denken und fühlen würden.
Kommen wir vielleicht zur letzten quasi Anlageklasse, zum Einzelhandel. Da haben Sie ja auch einige Analysen gemacht. Wie ist denn die Lage? Wie geht's der Hamburger Innenstadt?
So zweigeteilt, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich empfinde mehr und mehr, dass die Mönckebergstraße abgehängt wird. Nicht erst seitdem Galeria Kaufhof das Gebäude geschlossen hat, sondern es war ein schleichender Prozess vom Bahnhof quasi bis zum Gerhard-Hauptmann-Platz. Die Spitalerstraße muss man fast in einem Zug, Atemzug dann nennen mit der Mönckebergstraße.
Die ja früher, glaube ich, die am meisten frequentierte Straße in Hamburg war.
Genau, ne? Ist auch nach wie vor sehr gut frequentiert, aber die Frage ist, sind es immer Einkaufsfrequenzen? Und dann sieht man auf der anderen Seite aber, wie sich gegenwärtig auch durch, wie ich finde, den diversen BIT-Initiativen dann doch dieses Quartier, ich sag mal im weitesten Sinne vom Gänsemarkt bis zur Willy-Brandt-Straße, ganz neu entwickelt. Und dieser Tage haben wir es ja auch im Nikolai-Quartier gesehen, wo ja jetzt quasi die Fertigstellung ist, wie viel Qualität im Stadtraum entsteht, wie plötzlich Geschäfte, die dort schon immer waren, in der Erdgeschosslage, ganz anders strahlen, weil der Stadtraum eine andere Bühne präsentiert. Mhm. Und somit empfinde ich mehr und mehr eine Situation, dass wir eine innerstädtische Qualitätsachse in gewisser Weise bekommen, fast schon vom Gänsemarkt durch das Passagenviertel, Jungfernstieg, Rathausmarkt rüber, in gewisser Weise Europapassage noch, dann aber Richtung Nikolai-Quartier und durch die Entwicklungen, die jetzt auf dem ehemaligen Commerzbank-Areal entstehen, wird ja auch eine gewisse Kleinteiligkeit wieder erzeugt, sodass ich fast schon den Eindruck gewinne, es bietet sich eine Achse in die Hafen-City an, die gar nicht die Domachse ist, die wir immer diskutieren, sondern ob sie sich nicht weiter verlagert. Das bedeutet halt eben für die Mönckebergstraße, dass wir dort schon uns viele Gedanken machen müssen, wie wir dafür sorgen, dass diese Anbindung vom Gerhard-Hauptmann-Platz Richtung Hauptbahnhof weiter auch als vitale Erdgeschosszone erlebbar wird, weil letztlich stehen da große Immobilienformen. Wir haben dort sehr viele große Flächen, aber aus Einzelhandelssicht werden die Großflächen immer weniger nachgefragt. Denn ich vergleiche das immer gerne mit so ein bisschen der industriellen Revolution. Der großflächige Einzelhandel ist in gewisser Weise sozusagen die Fließfertigung der Industrie. Große Mengen werden stereotyp in den Markt reingedrückt. Mhm. Wohingegen die kleinteiligen Handelsformen, inhabergeführte Geschäfte und so weiter sehr stark den Manufakturen gleichkommen. Die sind auch viel stärker in der Differenzierung gegenüber dem Onlinehandel. Das, was Fließfertigung ist, serielle Fertigung, ist ein typisches Thema für den digitalen Handel. Und wenn man das so mal spielt und auf Flächen überträgt, kann man perspektivisch schon sagen, wir müssen versuchen, die Großformen des Handels, die wir in der Innenstadt haben, zu redimensionieren, was ja auch in gewisser Weise stattfindet und auch stattfinden muss, um dadurch eine Vitalität in der Erdgeschosszone zu haben. Und dann bekommen wir auch die Attraktivität dahin. Da hat jetzt das Passagenviertel, Nikolaiviertel, meines Erachtens nach Vorteile aufgrund der baulichen Strukturen, auch der interessanten Nutzungsdurchmischung mit einem sehr hohen gastronomischen Anteil. Hier und da reingesprenkelt halt eben auch Hotels, sodass halt eben auch eine Abendvitalität gegeben ist, die ich in der Form auf den klassischen großen Einkaufsstraßen so nicht erlebe.
Das heißt, die Mühe müsste sich eigentlich neu erfinden. Tut sie an manchen Teilen schon, also wenn man sich das alte C&A-Gebäude, was jetzt ja neu als Hotel mit Einzelhandelsflächen auf 3 Etagen, also Souterrain, Erdgeschoss im 1. Obergeschoss neu entsteht, versucht das schon, was Sie sagen, oder?
Ja. Und letztlich müssen wir uns damit anfreunden, dass wir aus reinen Handelsobjekten tatsächlich gemischte, genutzte Immobilien machen. Wir drücken quasi die Handelsnutzungen ins Erdgeschoss. Und dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Auch wenn die Spitzenmieten nach wie vor in den Hochfrequenzlagen beachtlich sind, haben wir trotzdem reale Mietrückgänge in allen Städten. Da ist Hamburg nicht die einzige. Also alle
Art. Gab es schon mal oder ist das eigentlich eine neue Entwicklung?
Das ist eine Entwicklung, die haben wir schon seit den 2018er Jahren beobachtet. Also ja, 2018 ging es los, dass die Spitzenmieten sinkend sind und dass sie halt eben auch bei Weitem nicht mehr die alten Niveaus erklingen werden, sagen auch alle Prognosen. Wir lagen also mal in Hamburg bei einem Spitzenmietniveau. Das war so um die 280 Euro für Spitalerstraße. Das war so 2017, 2018 und ging dann in eine Seitwärts- bis Rücklaufbewegung runter. Und gegenwärtig sehen wir ja eher ein Mietniveau, das bewegt sich bei so 230 Euro in der Spitzenmiete. Und das ist
20% weniger,
ja. Immer noch viel. Aber wir müssen ja auch sehen, das sind nominale Mieten. Das bedeutet ja, wenn wir jetzt mal die Rückkehr der Inflation noch berücksichtigen, haben wir schon real einen enormen Aderlass. Und es gab schon die ein oder anderen Immobilienkäufer, die ja Geschäftshäuser gerade in den Top-A-Lagen gekauft haben. In den Jahren 2017, 18 waren Geschäftshäuser häufig gekauft. Wie das in der Immobilienbranche so schön ist, hoher Vervielfacher, sprich also der Multiplikator auf die Jahresnettomiete des Objektes, der war auf Anschlag maximal. Die Miete war auf maximal und entsprechend sitzen da heute Eigentümer, die häufig institutionelle Eigentümer,
also Fonds,
die dem Verlust zugucken. So, und das muss jetzt in irgendeiner Form verkraftet werden, dieser Verlust. Und ich denke mal, dass wir dann in eine Situation reinkommen, dass diese Eigentümer sich jetzt auch Gedanken machen, wie wird mit den Objekten umgegangen, wie schafft man es, den Rückgang nicht nur der Mieten, sondern auch der Flächennachfrage ins Objekt reinzutragen. Sprich also, man macht aus 3 geschossigen Objekten, wo Handel war, vielleicht nur noch 2 oder eingeschossige Handelslage. Was passiert mit den übrigen Flächen? Kommt da Büro rein? Kommen da Wohnformen rein? Mikroapartments, sämtliche Formen, die man vielleicht auch im Bereich Apartmentwohnen mit reinnimmt, studentisches Wohnen. Das sind ja alles Themen, mit denen wir uns dann in Innenstädten auseinandersetzen. Und die bringen dann auch die Chance zu einer gewissen Vitalität.
Letzte Frage, weil wir müssen schon zum Ende kommen. Stichwort Vitalität, das Überseequartier steht vor der Tür. Nun kommt es ein bisschen später. Wie sehr wird das die Mieten und die Situation der Innenstadt bewegen? Was vermuten Sie?
Schlimm ist ja eigentlich immer die Phase, bevor so ein Center eröffnet wird, weil man nie genau weiß, wie wird es angenommen, welche Mieterstrukturen hat man tatsächlich dort. Und dadurch, dass sich die Eröffnung jetzt nochmal verzögert, bleibt eine gewisse Unsicherheit natürlich für die Flächenanmietung in der gewachsenen City Hamburgs. Insofern muss man sagen, drückt das schon auf die Mieterwartungen, wo heute Anschlussvermietungen anstehen. Da wäre es schon gut gewesen, hätten die Eröffnung im April diesen Jahres gehabt, weil dadurch hätten wir schon viel eher feststellen können, na, kommt das wirklich alles so, wie es prognostiziert ist? Ist die Kundennachfrage so, dass die Innenstadt verliert? An für sich ist es immer attraktiv, wenn man neue Handelsformate in eine Innenstadtlage reinbekommt. Und wir sprechen ja immer davon, dass die Hafen City eine Innenstadterweiterung ist, dass es letztlich eine Innenstadtlage ist. Aber es wäre auch falsch, wenn man jetzt alles beiseite kehrt und sagt, das hat keinen Effekt. Es wird für Touristen, für touristische Nachfrage auf jeden Fall spannend sein, dass wir eine weitere Destination haben. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, das Grundrauschen im Einzelhandel kommt aus der Wohnbevölkerung. Und die Wohnbevölkerung bekommt jetzt weitere Alternativen zur gewachsenen Innenstadt. Und somit wird es schon schwieriger werden für den innerstädtischen Einzelhandel bezogen auf die gewachsene Stadt Mönckebergstraße, Passagenviertel, den Umsatz zu erzielen. Und letztlich ist die Miete immer Ausdruck der Umsatzerwartung. Und sinkt die Umsatzerwartung, wenn die Mieten sinken. Und die Lagen und die Standorte, die die beste Umsatzerwartung haben aus Sicht des Einzelhändlers, der sein Konzept auf gewisse Kundengruppen zuschneidet, wenn der eine positive Umsatzerwartung an einem Standort hat, dann wird er eine Fläche anmieten, er wird sie gut inszenieren, ist auch bereit, dafür einen adäquaten Mietzins zu zahlen. Wir müssen also dafür sorgen, dass die gesamte Innenstadt mit der Hafen City zusammen für den Retailer eine positive Umsatzerwartung hat. Und das wird sich bestücken müssen aus Einwohner der Stadt, Einwohner des Umlands und natürlich auch touristischen Frequenzen.
Ja, und mehr Optimismus. Herr Frechen, vielen Dank für diese Ausführungen. Und Sie hören wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.